ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich spreche in diesem Podcast oft mit Menschen, die uns Dinge mitgeben für unser eigenes Leben. So wie Sonja Rues. Und wenn es dann noch spaßig wird, umso besser.
Talk mit Thies.
Das ist so das, was ich als meine Aufgabe auf dieser Welt sehe, meine Lebensaufgabe. Ich möchte einfach, dass wir diesen Teppich aus Scham, der über dem Thema Sexualität liegt, endlich lüften. Die Männer, die haben irgendwie alle das gleiche Problem mit ihren Frauen auf der Beziehungsebene. Und habe dann so total verrückt gedacht, warum mache ich denn nicht mal eine Bedienungsanleitung für die? Quasi eine Bedienungsanleitung für deine Frau. Dann höre ich solche Aussagen wie, ja, mit dem Impfausweis, also meine Frau kennt sich da besser aus. Und dann sage ich immer, also welcher Teil deines Penis hindert dich denn daran, dieses kleine gelbe Büchlein aufzuschlagen und dich da mal reinzulesen? Ein erotisches Geschenk, und jeder Mensch ist ein erotisches Geschenk, braucht auch eine exklusive Verpackung, sage ich immer. Ja. Das Lustige ist ja, dass viele immer glauben, dass bei uns Sexologen zu Hause immer die Halligalli-Drecksau-Party abgeht.
Gib mir Tiernamen.
Ja.
Sonja Rues ist Sexologin und Beziehungsexpertin vom Bodensee. Sie hilft Menschen in Online-Kursen oder auch über die sozialen Medien, ihr Liebesleben bewusst zu gestalten, Bedürfnisse des Partners besser zu verstehen. Sie ist bekannt für ihre offene und fröhliche Art, über alles zu sprechen. Es gibt keine Tabus. Wie wir unser Sexleben reaktivieren können, wenn es dann mal eingeschlafen ist, darüber hat sie geschrieben in dem Buch »Der Elefant in deinem Bett«. In diesem Podcast erzählt sie, wie sie überhaupt Sexologin geworden ist. Es fing damit an, dass sie unglücklich war. Es war übrigens ein Satz ihrer Tochter, der so vieles verändert hat. Sonja spricht über die großen Unterschiede zwischen männlicher und weiblicher Erregung und ihr werdet hören, dass man Lust trainieren kann. Und dann gibt es da noch diesen einen Tanz, der deine Lust steigern kann. Und wer es schafft, diesen Podcast durch eine Herzensbrille zu hören, ihr werdet gleich noch mitbekommen, was genau das heißt, wird eine Menge Spaß haben. Happy Wife, Happy Life.
Ein Podcast von SWR 3.
Herzlich willkommen, guten Tag.
Hallöchen.
So, du kommst vom Bodensee.
Schön, dass ich da sein darf.
So, du bist mit dem Zeppelin, bist du aus Friedrichshafen angeflogen.
Da wäre ich eine Weile unterwegs gewesen, glaube ich.
Ja, ich weiß gar nicht, wie schnell fahren die Dinger.
Die fahren ja, die
Zeppelin fahren,
ja,
ne?
Ja.
Ja. Wann bist du das letzte Mal gefahren in
einem Zeppelin? Mit einem Zeppelin?
Also bei
noch
euch
gar
am
nie,
Bodensee?
Noch
das
gar nie.
Wahr.
Das darf man gar niemandem verraten, gell? Ich schaue die immer nur von unten an.
Das ist lustig.
Ja.
Aber man hat doch eigentlich den Wunsch. Und irgendwann ergibt sich doch mal die Möglichkeit dort, wenn man am Bodensee wohnt, dann auch mal da mitzufahren.
Das hat mich noch nie gereizt, ehrlich gesagt. Ich sehe den Bodensee immer vom Flugzeug aus.
Ja, du bist Sexologin. Ich habe den Begriff witzigerweise vorher noch nie gehört.
Ah, spannend.
Also Sexologin.
Ja.
Du bist jetzt erwachsen, du darfst das.
Ich bin erwachsen, ja. Ja.
Bist du erwachsen?
Ja, 25, ne?
Zum wievielten Male?
Ja, schon einige Male.
Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Denn du warst früher mal Arzthelferin.
Ja, genau.
Das ist ein Weg.
Das ist ein Riesenweg.
Wie kam das?
Ja.
Wo war der Anfang?
Oh, der Anfang, wo soll ich da aus?
Ja, wo soll
ich
anfangen?
Ja, ich habe irgendwann einfach einen Zeitpunkt in meinem Leben gehabt, wo ich festgestellt habe, ich bin mit dem, so wie es ist, nicht glücklich. Ja. Und zwar auf allen Ebenen, ob das in der partnerschaftlichen Ebene war, in der beruflichen Ebene. Ja, und ich hatte aber irgendwie auch nie den Antrieb, was zu ändern, sondern ich habe mich einfach damit abgefunden, wie es war.
Wie die meisten Menschen.
Ja, wie die meisten Menschen. Ja? Und dachte so, also, ja, mein Gott, das Leben ist halt so. Ne? Ich stecke in einem Assistenzberuf fest, der mich irgendwie nicht erfüllt. Und ja, und ich hatte aber einen so einen Moment, da stand ich bei mir zu Hause in der Küche und meine kleine Tochter hatte eine Hausaufgabe auf und hat eben so erzählt, Mami, ich habe heute voll die tolle Aufgabe. Ich darf heute aufschreiben, was ich mal werden will, wenn ich groß bin.
Ja.
Und ich habe es auch schon gemacht, willst du mal sehen? Dann sage ich so, oh ja, voll toll, zeig mal. Und dann habe ich in dieses Heft geguckt und hat sie mir so hingehalten. Ich sehe sie heute noch vor mir, wie sie da steht mit ihren kleinen blonden Zöpfchen und so eine blaue Latzhose mit Regenbogen vorne drauf hatte sie an. Und hält mir stolz dieses Heft hin. Und ja, da stand da dieser eine Satz. Da stand, wenn ich mal groß bin, will ich so werden wie Mami.
Das freut jedes Mutterherz.
Nein. Kennst du das, wenn sich so innerlich, so reflexartig in dir alles zusammenzieht und du nur denkst, um Gottes Willen bitte nicht? Also ich stand da und dachte, ich wünsche mir ja alles für meine Töchter. Ich habe ja zwei, ne? Aber ich möchte bitte nicht, dass die so werden wie ich. Ich bin einfach unglücklich auf allen Ebenen in meinem Leben. Ich habe kein Selbstvertrauen, mein Job macht mir keinen Spaß, Beziehung ist irgendwie auch nicht so, ne?
Das Sexleben, wie war das Sexleben zu dem Zeitpunkt?
Ich glaube, es hat nicht stattgefunden.
Okay.
Ja, ich hatte damals auch noch gar keinen Zugang zu meiner eigenen Lust. Ich dachte mir nur so, nein, ich möchte nicht, dass meine Töchter so werden wie ich oder sich oder mich als Vorbild nehmen. Und in dem Moment habe ich einfach verstanden, dass wenn ich möchte, dass meine beiden Töchter zu glücklichen, selbstbewussten Frauen heranwachsen, die mit sich selbst im Reinen sind und auch ein erfülltes Liebesleben führen, dann muss ich denen halt vorleben, wie das geht. Weil wir wissen alle, Kinder hören nicht auf das, was wir ihnen sagen. Ne?
Nein, sie machen das Gegenteil.
Genau, die machen meistens das Gegenteil.
Manchmal, ja.
Aber sie nehmen sich halt ein Vorbild an dem, wie wir es ihnen vorleben. Und das war für mich wirklich so der Wendepunkt, wo ich gesagt habe, ich muss mein Leben ändern. Also ich habe es nie geschafft, für mich selbst das zu ändern. Ich habe mich selbst nie wichtig genug genommen, um zu sagen, ich mache jetzt was aus meinem Leben. Aber meine Töchter haben mir einfach den Anstoß dann gegeben.
Ja. Guck mal, aber mittlerweile hast du es geschafft.
Oh, mittlerweile habe ich es geschafft. Also wenn sie diese Hausaufgabe heute nochmal hätte, würde ich sagen, yes, Baby. Kannst du so machen.
Okay, der erste Tag, an dem du nicht mehr als Arzthelferin gearbeitet hast. Was hast du da gemacht?
Ich habe erstmal ganz verzweifelt beim Arbeitsamt nach Fortbildungen gefragt.
Okay, also du hattest den Job schon aufgegeben.
Ja, ich habe alles radikal gecancelt, ja. Und habe dann, ich wusste gar nicht so richtig, was ich machen möchte, aber ich wusste einfach nur das, was ich da gerade habe. Ich will es nicht mehr. Das war wie so eine, ich weiß nicht, wie so eine Haut, die ich abstreifen musste. Einfach, ich wollte das nicht mehr. Und dann habe ich tatsächlich, bin ich zum Arbeitsamt gegangen und habe gesagt, ich weiß nicht, was ich machen soll.
Oh, Wahnsinn. Aber den Mut muss man ja auch erstmal haben. Du hattest zwei Kinder zu versorgen zu dem Zeitpunkt.
Ja.
Du brauchst ja erstmal diesen Mut.
Ja. Okay. Ja, aber das war so dieser Moment, ich hab's einfach nicht mehr ertragen irgendwie. Ja. Ich hab's nicht mehr ertragen können. Und dann war der nette Herr beim Arbeitsamt, der hat dann gesagt, Mensch, dann mach doch mal eine Coaching-Ausbildung. Irgendwie sehe ich dich da in dem Bereich, ne?
Ah.
Und dann dachte ich so, vielleicht, ne? Und habe dann mal so darüber nachgedacht. Und es war tatsächlich immer schon so, dass mir Menschen ihren Kram erzählt haben. Also von klein auf.
Okay.
Haben mir einfach Menschen ihren Kram erzählt, ob ich das wollte oder nicht. Und es hieß immer, du kannst so gut zuhören. Ich kann dir irgendwie alles erzählen.
Das hat er auf dem Arbeitsamt auch gemerkt?
Ich weiß es nicht.
Oder hat er einfach eine Schublade gegriffen?
Nee, gar nicht.
Ist auch interessant, was es über das Arbeitsamt heutzutage aussagt. Machen Sie doch mal eine Coaching-Ausbildung.
Nee. Der hat gesagt, ich sehe dich da. Also ich sehe dich da irgendwie. Weil witzigerweise hat auch der mir irgendwas aus seinem Privatleben erzählt, ne? Was da eigentlich gar nicht hingehört hat.
Und wie viel schlechten Sex er hatte und so weiter.
Nein, darüber haben wir gar nicht. Nein, darüber haben wir gar nicht gesprochen. Ja, und dann habe ich diese Ausbildung gemacht und habe dann selbst noch welche hinten dran gehängt, weil ich festgestellt habe, irgendwie fühlt sich das für mich richtig an. Also ich bin ein sehr fühliger Mensch.
Ja.
Ich gehe sehr wenig über den Kopf, sondern ich fühle immer rein in die Dinge. Und mein Bauchgefühl hat mir irgendwie gesagt, ja, da bist du richtig. Also ich bin da total aufgegangen in der Tatsache, dass Menschen einfach mir ihr Herz öffnen.
Mhm.
Und habe auch gemerkt, dass ich das wirklich gut kann, den Raum dafür zu schaffen, dass sie das eben können. Und dann hat der Kopf doch noch so ein bisschen eine Rolle gespielt und ich dachte, ja, was machst du jetzt mit diesen ganzen Ausbildungen? Ja, ich komme ja aus dem Gesundheitswesen, habe da zuletzt im Qualitätsmanagement gearbeitet und dachte mir dann so, ja, dann arbeitest du irgendwie auch so coachingmäßig im organisatorischen Bereich, hilfst du anderen Menschen, Geschäftsführern irgendwie so ihre Work-Life-Family-Balance unter einen Hut zu kriegen, ne?
Alles klar.
Und habe da einfach mal angefangen, auch mit Männern zusammenzuarbeiten, weil das fiel mir schon immer leicht, ne? Also ich habe mir einfach Männer als Zielgruppe ausgesucht.
Kurze Frage, wo hast du denn deine Kunden herbekommen? Wie fängt man das an?
Ja.
Inseriert man irgendwo? Geht das über private Connections?
Nee, Social Media tatsächlich.
Wirklich?
Ja,
und da,
Social Media.
Da kommt dann jemand auf dich zu. Man bietet es an und es kommt jemand auf dich. Und du hattest schon so eine richtige Ausbildung gemacht zum Coaching.
Also ja, natürlich.
Reden wir von monatelanger Ausbildung? Oder?
Ja, tatsächlich ging das insgesamt vielleicht 1,5 Jahre oder so. Okay. Und bin auch, also ich bin aber auch heute noch nicht fertig. Ne? Ich bilde mich immer permanent fort. Ja. Ich bin so ein Eichhörnchen, so ein kleines, was immer was tun muss.
Kurze Frage, man verdient aber kein Geld während der Coaching-Zeit, oder? Also während der Ausbildung?
Nein.
Wie hast du dich finanziert?
Ich habe gejobbt.
Du hast gejobbt, okay.
Ja. Mhm. Und ja, dann habe ich da eben angefangen und dachte so, ja Mensch, ja, mache ich so dieses, was man halt so macht. Das ist doch was Anständiges, ne? So im organisatorischen Bereich. Und Gott, es war so langweilig. Es war fürchterlich langweilig. Und auch wenn ich mir meine Reels angeguckt habe zu dieser Zeit, mir sind die Füße eingeschlafen, wenn ich mir selber zugehört habe, ne? Also das war es irgendwie nicht.
Und du warst Coachin für was? Also Work-Life-Balance war das Thema?
Work-Life und Family-Balance. Also einfach genauso Geschäftsführer, Unternehmer, die einfach sagen, hey, ich komme organisatorisch nicht ganz klar, ich sehe meine Familie zu wenig und irgendwie fällt so viel hinten runter bei mir. Ne? Also ich will nicht sagen, dass ich das schlecht gemacht habe, aber ich habe es einfach, dass da war, wenn ich das mit heute vergleiche, ich brenne für das, was ich tue. Mhm. Ja? Und ich habe schnell gemerkt, das ist es irgendwie nicht. Ne? Das ist es irgendwie nicht. Es hat mich nicht gepackt. Und dann war das echt so ein Selbstläufer, dass die Männer, mit denen ich zusammengearbeitet habe, sehr schnell angefangen haben, mich in intimen Dingen um Rat zu fragen. Mhm. Weil sie gesagt haben, Sonja, ich habe da noch nie mit jemandem drüber gesprochen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann mit dir darüber reden. Ich kann dich das fragen.
Ja.
Und dann dachte ich so, okay, ich habe da ja jetzt nun keine Ahnung von, aber ich bin ein sehr pragmatischer Mensch, immer schon gewesen. Und dann dachte ich so, okay, ich habe eine Vagina, die nicht, also habe ich da irgendwie einen Vorsprung.
Ja, ich weiß, was Frauen wollen auf jeden Fall. Im Gegensatz zu euch weiß ich, was Frauen wollen, was Frauen brauchen.
Ja, und dann habe ich da einfach Tipps gegeben. Und das hat erstaunlich gut funktioniert und ich habe gemerkt, das macht mir richtig Spaß.
Also gab es gutes Feedback dann auch. Die kamen beim nächsten Mal und haben gesagt, Sonja, was du mir da empfohlen hast.
Ja, also das war ja nicht nur im sexuellen Bereich, sondern eben auch im zwischenmenschlichen Bereich, im Beziehungsbereich. Und das hat mir eine Riesenfreude gemacht. Dann habe ich angefangen, auf Social Media darüber zu sprechen, über genau diese Themen. Und da ist bei mir irgendwie der Knopf aufgegangen. Also ich hatte da so eine Freude dran. Und das hat mich so erfüllt, weil ich das so, das war so sinnstiftend irgendwie. Ja. Weil wenn jetzt gerade wenn es um Sexualität geht, da hängt so viel Lebensqualität mit dran. Und es war für mich einfach so schön, meinen Teil dazu beizutragen, die Lebensqualität von Menschen zu verbessern. Mhm. Auf vielen Ebenen. Ne?
Ach, guck mal.
Und dann habe ich irgendwie so gemerkt, die Männer haben irgendwie alle das gleiche Problem mit ihren Frauen auf der Beziehungsebene. Und habe dann so total verrückt gedacht, warum mache ich denn nicht mal eine Bedienungsanleitung für die? Ja, also quasi eine Bedienungsanleitung für deine Frau. Ja. Und das war eine totale Schnapsidee eigentlich.
Deine Frau, das unbekannte Wesen.
Ja, genau.
Das war mal ein Klassikerbuch, das stand immer im Regal meiner Eltern. Warum dieses Buch? Ja, ich glaube, das war schon aus den 50er Jahren oder 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Deine Frau, das unbekannte Wesen.
Ja, das habe ich dann den Happy Wife Guide genannt. Ne? Also eine totale Nacht- und Nebelaktion war das eigentlich, weil ich dachte, Mensch, die haben alle die gleichen Probleme. Also fasse ich das doch mal zusammen. Und der ist dann eingeschlagen wie eine Bombe. Ne? Und das ging dann richtig ab. Auch auf Social Media bin ich explodiert in kürzester Zeit. Und dann war die Frage groß nach, Mensch, mach doch mal mehr. Und kannst du nicht auch mal so ein bisschen mehr über Sexualität uns beibringen? Und ich habe dann sehr schnell angefangen, mich mit der klinischen Sexologie eben auseinanderzusetzen. Habe das in Zürich beim Schweizer Institut angefangen, mich da fortzubilden. Und ich habe so schnell gemerkt, das ist meine Aufgabe im Leben. Also wirklich, ich kriege auch heute noch Gänsehaut, wenn ich das sage. Weil ich glaube, ich kann sehr gut schamfrei über Dinge sprechen und Menschen auch diese Scham einfach nehmen. Und das ist so ein Grundstein, den du einfach dafür brauchst. Mhm. Und im Zuge dessen hat sich bei mir selbst auch ganz viel gelöst, was meine eigene Sexualität angeht. Ja, also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich hatte ganz viele Jahre gar keinen Zugang zu meiner eigenen Lust. Und wenn du dich mit der klinischen Sexologie auseinandersetzt, musst du natürlich auch ganz viel in die Selbsterfahrung, in die Selbstreflexion gehen. Und ich habe dann viele Dinge verstanden, warum die bei mir so sind, wie sie sind, warum ich so viele Jahre auch unter Lustlosigkeit gelitten habe, warum ich keinen Zugang zu meinem Körper hatte. Und da hat sich für mich selbst einfach ganz viel gelöst. Und deswegen sage ich so.
Was war es denn bei dir? Also was hast du festgestellt dann? Was war es bei dir?
Ich habe festgestellt, dass ich gar nie die Gelegenheit hatte, Lust zu lernen. Also ich habe viele Erfahrungen gemacht, die einfach weniger schön waren. Und mein Kopf hat Sexualität nicht mit etwas Erfüllendem und Lustvollem verbunden und hat demzufolge auch keinen Grund gehabt, Lust zu produzieren oder den Bedarf nach Sexualität überhaupt herzustellen.
Also wenn man Pech hat, dann lernt man am Anfang eher die unschönen Seiten kennen, die einen nicht so abholen.
Ja.
Und dann ist das für einen die Normalität ja auch.
Genau.
Und dann schleppt man das so über die Jahre mit sich rum,
ja,
oder?
Ja, und viele Menschen, inklusive mir, also auch ich dachte immer, meine Sexualität ist eben so, wie sie ist. Und damit habe ich zu leben, weil du hinterfragst das auch nicht. Ja. Und wenn sich da jetzt gerade jemand wiederfindet, den Schuh brauchst du dir nicht anziehen, weil Sexualität ist immer veränderbar zu jedem Zeitpunkt in deinem Leben. Das ist das, was ich selber auch habe lernen dürfen. Und man kann daran arbeiten. Und das ist das Schöne.
Wir gehen mal so ein paar Sachen durch, die mir auch aufgefallen sind so in deinem Buch. Ich fand es ja wirklich auch ganz schön, dieses Thema Erwartungshaltung.
Ja.
Dem Partner gegenüber eine Erwartungshaltung. Und ich finde diesen Satz, den wir aber auch so aus Therapien oder so kennen, so wichtig, dein Partner ist nicht dazu da, dich glücklich zu machen.
Ja, genau.
Du bist selber dafür verantwortlich.
Ja.
Das, finde ich, ist eine wirklich krasse Erkenntnis.
Ja, es ist ja auch so einfach. Oder nein, sagen wir mal so, es ist schwer, wenn ich feststelle, etwas in meiner Partnerschaft läuft nicht so. Ja, das ist ja was mich sehr belastet als Mensch. Und es ist aber auch genauso schwer, den eigenen Anteil daran zu erkennen. Und jetzt liegt da ja nun praktischerweise auf der anderen Bettseite ein Mensch, dem man die Schuld zuschieben kann. Das ist so viel einfacher, als den Ansatz bei uns selbst zu suchen.
Ja, das ist immer unser erster Reflex eigentlich,
ja, genau.
Oder? Die Schuld
beim anderen
suchen. Das würde alles so viel leichter machen. Du sagst ja auch, Lust, die geht ja vielen Leuten ab.
Ja.
Aufgrund diverser Sachen, Ursachen, Stress, was auch immer. Es gibt ja hunderte Faktoren, die dafür verantwortlich sind. Aber Lust ist trainierbar.
Ja.
Wie fangen wir an?
Ach, wie fangen wir an?
Alleine.
Genau. Ja, genau. Da sprechen wir dann von der Solosexualität.
Ja.
Und die ist immens wichtig. Wirklich immens wichtig. Und auch das ist was, was viele Frauen nicht praktizieren. Das ist für viele Männer gar nicht vorstellbar. Ja. Ja, das ist für viele Frauen nicht selbstverständlich, sich selbst zu befriedigen. Und kann man als Mann gar nicht verstehen, ne?
Das ist richtig.
Ja.
Ja,
und da darfst du aber anfangen, weil nur so kannst du entdecken, was dir selbst gefällt. Ja? Und wenn du das selbst nicht weißt, was dir gefällt, wie willst du es denn deinem Partner kommunizieren? Und da kommen wir dann genau an den Punkt, dass wir erwarten, dass unser Partner genau weiß, was wir brauchen und was wir mögen. Aber der gute Mann hat halt auch keine Glaskugel, in die er schauen kann, ja, wo das steht. Und Lust ist eben auch was, oder alles, was Spaß macht, ist höchst individuell. Und da darf ich erstmal selbst auf Entdeckungsreise gehen.
Es wird aber ganz oft von uns erwartet, dass wir diese Glaskugel haben.
Ja, das ist tatsächlich so.
Also es gibt auch viele wirklich so ganz interessante Sachen. Ich habe auch ein neues Wort kennengelernt. Ich liebe es, neue Wörter kennenzulernen.
Oh, welches denn?
Und zwar, du sprachst vom Vorspiel, also hast du geschrieben, der Vaginalschlauch, den muss ich erstmal aufballonieren. Liebe ich das Wort. Aufballonieren.
Ja.
Normalerweise ist der so 7 bis 10 Zentimeter lang, aber im Erregungszustand dann bis zu 20 Zentimeter.
Ja,
und
genau.
Dann flutscht es ja
und
auch.
Und dann flutscht es im besten Fall.
Ja. Ich finde das Wort aufballonieren.
Aufballonieren.
Finde ich so gut, ja.
Ja.
Ich kannte das vorher noch nicht.
Ja, es ist ja tatsächlich so, dass die weibliche und die männliche Erregung, also der Verlauf, die unterscheiden sich maßgeblich. Ich vergleiche das ja immer gerne mit praktischen Alltagsdingen. Ne? Und ich sage immer, die männliche Erregung ist mehr wie so ein Porsche. Modell musst du mir jetzt sagen. Ich vergesse diese Modelle.
Vielleicht 911. Ich kenne mich mit Porsches nicht so gut aus.
Ja, von 0 auf 100 in 3 Sekunden. Ne? Der Mann ist erregt oder wird erregt und kann sofort loslegen. Und die weibliche Erregung ist mehr wie so ein gemütlicher Bulli. Ja? der braucht einfach ein bisschen, bis der auf Touren ist. Und Kaltstart mag der überhaupt nicht. Aber wenn der mal läuft und auf Touren kommt, und dann läuft er auch zuverlässig.
Deswegen hast du auch einen Bulli. Du hast einen, oder?
Ich hatte viele Jahre einen.
Ach, du hattest viele Jahre.
Leider vor ein paar Jahren hat er den Geist aufgegeben. Ich war ganz traurig, ja.
Gut, das analog zum Sex gesehen ist natürlich, verstehst du, also da kann man doch was machen, aber da kann man doch den Bulli wieder auf Trab bringen.
Ja, nicht wenn er angefangen hat zu brennen.
Das ist schlecht.
Das war schlecht, ja.
Das ist schlecht, ja. Dann auch vielleicht ganz gut zu wissen für alle, die durchschnittliche Zeit bis zum Orgasmus bei einer Frau, 13,4 Minuten. Das ist dann doch länger, als man denkt. Das ist natürlich Arbeit dann.
Ja.
Die es aber nicht sein sollte. Man muss sich einfach nur die Zeit nehmen.
Ah, manchmal ist es schon Arbeit. Es ist für Frauen tatsächlich nicht, oder für viele Frauen nicht ganz so leicht, zum Höhepunkt zu kommen,
ja,
wie es das für die Männer ist. Ja. Und es hat auch nicht immer nur was mit Zeit nehmen zu tun. Da spielen ja so viele Faktoren eine Rolle, die da mit reinspielen. Aber wenn man die Zeit hat, ist es gut, wenn man sie sich nimmt und sie dem Partner auch gibt. Und ich sage jetzt mal ganz provokativ, als Mann nicht da sitzt wie der Hund vorm Knochen und die Frau anstarrt und darauf wartet, dass es endlich so weit kommt. Also Raum lassen, ja, ist immer eine gute Sache. Ja.
Am Ende steht immer miteinander reden und einfach auch dann mitteilen, was man möchte. Mhm. Ne? Was ja natürlich vielen nicht so leicht fällt. Aber noch viel wichtiger ist vielleicht erstmal diese Erkenntnis, dass Männer und Frauen einfach auch unterschiedlich sind körperlich. Mhm. Männer wollen Sex, um zu entspannen. Frauen wollen Sex erst, wenn sie entspannt sind. Das ist schon mal ein ganz krasser Gegensatz,
ja,
fast.
Ja.
Also da wird es doch schon wirklich kompliziert. Um aber offen darüber zu reden und auch um für weniger Missverständnisse zu sorgen, hast du auch geschrieben von der HHO-Strategie.
Mhm.
Erzähl mir bitte, was es damit auf sich hat.
Ja, das ist die Herz-Hirn- oder Ohr-Strategie. Ne? Ich sehe es in meinem Praxisalltag immer ganz oft, dass Männer und Frauen einfach unterschiedlich kommunizieren. Ja, und kleines Beispiel, wenn ich jetzt nach Hause komme und mein Tag war so richtig scheiße, ich bin so richtig schlecht gelaunt und ich möchte einfach nur meinen Frust bei meinem Partner abladen, ja, und das einfach nur erzählen. Und mein Partner, der kommt dann aber gleich mit 7 Lösungswegen an.
Ich kenne diese Situation.
Was man da jetzt machen kann, weil Männer oft doch sehr rational auch unterwegs sind. Mhm. Und das ist auch total gut gemeint.
Ja, wir denken halt, die Frau schildert das Problem,
ja,
weil
genau,
sie einfach eine Lösung möchte. Das,
ja,
ist mein erster Gedanke, gebe ich zu.
Wir wollen aber ganz oft einfach keine Lösung. Ja? Also ja. Wir wollen einfach nur ein bisschen jammern und dass uns jemand sieht, versteht und hört. Ja? Und ich habe auch so ein Kaliber zu Hause sitzen. Ne? Also ich nutze diese HHO-Strategie tatsächlich auch selbst. Ne? Weil mein Liebster auch mit ganz vielen Lösungsvorschlägen kommt, weil er mir ja was Gutes tun möchte. Ne? Und ich kläre das jetzt kurz auf. HHO heißt Herz, Hirn oder Ohr.
Ja.
Ja. Und da ist es eben an mir dann, meinem Partner zu kommunizieren. Ich erzähle dir jetzt was. Und was brauche ich von dir in diesem Moment?
Mhm.
Ja? Dein Herz. Also ich brauche einfach Verständnis und will vielleicht auch ein bisschen gekuschelt werden. Ich brauche ein bisschen Liebe, mhm, und Aufmerksamkeit. Dein Hirn, ich hätte gerne eine Lösung von dir, eine Lösungsstrategie oder Ansätze, was ich machen kann. Oder dein Ohr. Ich möchte einfach nur, dass du zuhörst und die Klappe hältst.
Ja, und den Satz habe ich vorwurfsvollerweise wirklich dann auch schon aufgehört. Ich wollte einfach nur, dass du mir zuhörst.
Ja.
Und da war ich aber dann ganz überrascht irgendwie. Ach echt, das klang gar nicht so. Es klang eigentlich wirklich nach, es ist so dramatisch, wir müssen eine Lösung finden.
Ja.
Ich will einfach nur, dass du mir zuhörst.
Ja, und das macht ganz viel, ne? Weil es entlastet dann dich jetzt dann auch, gleich 7 Lösungswege, ja, zu erfinden,
mhm,
und du weißt einfach von dir, womit du deiner Partnerin in dem Moment was Gutes tun kannst,
mhm,
aber es ist auch an ihr, das ganz klar zu kommunizieren und das führt einfach viel weniger zu Missverständnissen und zu Knatsch.
Okay.
Und ich finde, das ist eine tolle Sache.
Also HHO müssen sich alle Frauen merken und bitte erst sagen, worauf es jetzt im Augenblick ankommt.
Ja.
Ja. Ich fand ganz wunderbar diese eine Geschichte, von der du auch schreibst,
mhm,
die auch, glaube ich, für die Alltagspsychologie natürlich genauso gilt, für die Art und Weise, wie wir unseren Partner sehen.
Mhm.
Ich finde das so schön. Du sprichst von der Kritikerbrille und der Herzensbrille.
Ja.
Und das ist so nachvollziehbar und auch ein so praktischer Tipp einfach. dass wir wirklich fast immer die Herzensbrille aufsetzen sollten und nicht die Kritikerbrille. Denn je nachdem, wie wir quasi unser Mindset einschalten, sehen wir auch das Verhalten anderer Menschen. Und du hast geschrieben, das Verhalten, das der Partner in diesem Moment zeigt, ist ja das Beste, was er dir in diesem Moment geben kann. Das musst du aber erst einmal erkennen.
Genau.
Und du schreibst auch, Leute, probiert es einfach mal selber aus in der Fußgängerzone mit Kritikerbrille oder mit Herzensbrille. Was werden die Unterschiede sein?
Ja, ich erkläre noch mal ganz kurz, was das ist. Ja, ja. Die Kritikerbrille, wenn ich die aufhabe, dann sehe ich hauptsächlich das, was mir nicht gefällt. Dann fange ich eben an zu kritisieren und ich bin auf Fehlersuche. Und wenn ich Fehler suche, finde ich sie auch immer ganz schnell.
Und wir kennen das auch. Ja, also man kann in einem Theaterstück sitzen, gleich erstmal aufzählen, was nicht so gut war. Das Licht war nicht so gut, der eine Darsteller war nicht so gut. Man kann aber auch mit den schönen Dingen anfangen, wenn man die im Fokus hat und es macht einen großen Unterschied.
Okay. Ja. Ich kann zum Beispiel zu Hause, wenn mein Partner oder meine Partnerin mir was gekocht hat, kann ich in der Küche stehen und kann sagen, guck mal da. Der Herd sieht aus wie Sau. Das Spülbecken ist auch nicht richtig geputzt. Da sind noch Essensreste. Ja. Da stehen noch die Sachen rum. Und verdammte Axt, der hat die Spülmaschine schon wieder nicht so eingeräumt, wie ich das gerne hätte. Oder ich setze einfach, also dann habe ich die Kritikerbrille auf, ne? Und kann aber auch einfach die Herzensbrille aufsetzen und sagen, guck mal, der hatte gar nicht viel Zeit. Der hatte richtig Stress heute. Und der hat sich aber trotzdem die Zeit genommen, um mir was zu essen zu machen. Wie lieb.
Ja.
Und das ist einfach ein wesentlicher Unterschied, wenn ich diese beiden Brillen aktiv, proaktiv und bewusst benutze. Ja? Und ich schicke die Leute wirklich in die Fußgängerzone und sage, spiel mal ein bisschen damit. Ja? Setz dir mal die Kritikerbrille auf und du wirst mit der Kritikerbrille immer Menschen sehen, die dir nicht taugen. Ja? Dir wird auffallen, mit was für miesen Gesicht die rumlaufen, dass die nicht grüßen. Dir werden vielleicht Makel auch auffallen, optische Makel.
Ja, was sie für eine hässliche Frisur haben.
Ja, genau.
Denn wir urteilen ja sehr schnell.
Genau.
Ich glaube, das liegt in uns drin, dieses Bewerten.
Du kommst in eine Wertung.
Was hat der für eine hässliche Mütze? Wie kann man mit so einer hässlichen Mütze rumlaufen?
Ja, genau. Das macht auch ganz viel mit deiner Stimmung, mit der du durch den Tag gehst. Mhm. Ja. Und das Schlimme ist ja, wenn unser Gehirn diesen Modus gewöhnt ist, dann sucht es die Fehler den ganzen Tag. Und du wirst immer Dinge erkennen, die dir nicht taugen, die dir nicht passen, die dir nicht gefallen. Und du wirst auch nicht mehr in der Lage sein, dich selbst nicht wertend zu betrachten. Das heißt, wenn du die Kritikerbrille aufhast, dann hast du die auch auf, wenn du dich selbst anschaust. Ja, und dir wird immer das auffallen, was du nicht kannst, was du nicht geleistet hast, wo du vielleicht versagt hast, wo du nicht gut genug bist.
Der sogenannte innere Kritiker, der sich sofort meldet und er meldet sich richtig gerne.
Ja, es ist so einfach, den vorzuholen. Und wenn du aber bewusst dir die Herzensbrille aufsetzt, dann wirst du das Schöne in anderen Menschen erkennen können. Nicht nur optisch, sondern das Schöne an ihrem Wesen, an der Art und Weise, wie sie sind, wie sie sich Mühe geben, was sie dir schenken, was sie vielleicht der Welt schenken.
Und was sehe ich auf der Fußgängerzone mit Herzensbrille?
Vielleicht, dir fällt dann nicht auf, dass die Kinder, die da rumrennen, dass die laut sind und allen auf den Wecker gehen, sondern du kannst da stehen und sagen, schau mal, wie schön die spielen und wie schön, dass die einfach noch Kind sein können.
Ja. Das ist, glaube ich, ein so unglaublich effektives Tool.
Ja.
Wie schaffe ich es, die Herzensbrille aufzusetzen?
Indem ich es mir immer wieder bewusst mache. Ja. Und das fängt vor allen Dingen auch bei mir selbst an. Ich kann an mir runterschauen und kann sagen, ey, schau dir mal diese Zellulite an meinen Beinen an, verdammte Axt.
Ja.
Ich sollte auch mal wieder Sport machen. Mhm. Also ob ich den Sommer kurze Hosen trage, weiß ich auch nicht. Oder ich kann meine Beine anschauen und kann sagen, Mann, schau mal. Die tragen mich jetzt schon 41 Jahre durchs Leben. 25.
Ja, 25 zum 16. Mal halt.
Die tragen mich schon so viele Jahre durch mein Leben und sind standhaft. Und die leisten so viel für mich und die funktionieren einfach. Und ich hoffe, sie werden noch ganz viele weitere Jahre für mich so gut funktionieren und mir dienen. Ich bin dankbar dafür, dass sie das tun, weil es gibt auch Menschen, die können nicht einfach so wie ich morgens aufstehen und ins Bad laufen. Ja, das ist keine Selbstverständlichkeit. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, und das ist was, was mir persönlich sehr wichtig ist, mit einer gewissen Demut durchs Leben zu gehen, mit einer gewissen Dankbarkeit, dann ist es auch viel leichter, die Herzensbrille aufzuhaben. Weil ich finde, wir haben oft so diese Arroganz, und da will ich mich gar nicht ausschließen, dass alles, was wir im Leben haben, selbstverständlich ist. Auch der Mensch an unserer Seite. Es wird irgendwann so selbstverständlich, dass diese Person da ist. Da sage ich immer, was wäre denn, wenn dieser Mensch morgen einfach nicht mehr da wäre? Und das ist auch so eine nette Übung, die ich so gerne mitgebe, wenn du nach Hause kommst von der Arbeit. Wir kommen oft so unbewusst nach Hause. Ja, wir haben Stress und da kreisen noch tausend Dinge in unserem Kopf.
Und es ist ja so eine Routine, man kommt halt jeden Tag nach Hause.
Du kommst halt jeden Tag nach Hause. Und dann sage ich immer, stell dir mal vor, du kommst heute nach Hause und der Mensch an deiner Seite ist zum letzten Mal da. Weil Fakt ist, der kann morgen schon nicht mehr da sein. Der wird vielleicht vom Auto überfahren, der hat vielleicht eine Hirnblutung, fällt tot um. Wir wissen das nicht. Ja? Unser Leben ist endlich und das vergessen wir. Und dann stell dir doch mal vor, wenn diese Begrüßung beim Nachhausekommen die letzte dieser Art wäre, die du zelebrieren kannst mit deinem Partner, was würdest du anders machen? Wie würdest du ihm in die Augen schauen? Wie würdest du vielleicht seinen Duft einsaugen? Wie würdest du ihn fühlen und was würdest du vielleicht zu ihm sagen, wenn es die letzte Möglichkeit wäre? Das hat eine andere Qualität, ne?
Ja, total. Und dieses bewusst aufzusetzen, diese Herzensbrille, verleiht Energie.
Ja.
Wir reden ja auch von Energien, die in uns frei werden.
Ja, schau mal, auch wenn ich mit dieser Haltung durchs Leben gehe, jeder Mensch tut das, was er am besten kann. Und wenn ich vielleicht Groll habe anderen Menschen gegenüber, weil die sich nicht fair verhalten haben, Streit in der Familie oder weiß ich nicht, Menschen, die einfach blöd zu mir waren. Und es fällt so viel leichter, mit solchen Sachen umzugehen, wenn ich sage, mal angenommen, deine Mutter war nicht gut zu dir, hat dich vielleicht schlecht behandelt als Kind. Sie hat das gegeben, was sie konnte. Es war einfach nicht mehr. Ja? Es war nicht mehr da. Sie konnte nicht mehr geben und das, was sie geben konnte, hat sie gegeben. Und das hilft dir sehr, in Frieden zu gehen. Mit Menschen und mit Dingen, mit Umständen und da einfach auch zu verzeihen an vielerlei Stellen.
Und immer wieder reden, Missverständnissen vorbeugen und seit deinem ersten Hochzeitstag weißt du, bei Unklarheit nachfragen.
Ja.
Erzähl uns von deinem Bulli.
Ja, mein erster Hochzeitstag.
Aber das ist keine Geschichte, die du dir ausgedacht
Nein,
hast.
Nein, das ist wirklich, wahr. Und ich liebe meinen Ex-Mann übrigens heute immer noch sehr. Er ist einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Ich habe ihn sehr, sehr gerne und ich darf diese Geschichte auch erzählen. Aber wir hatten damals unseren ersten Hochzeitstag. Und er hat vorsorglich gefragt, was ich mir wünsche. Und ich fand das total toll, dass er so proaktiv ist und nachdenkt. Und dann sagte ich, Schatz, ist mir gar nicht so wichtig, aber wenn es glitzert und funkelt, so was Kleines, was glitzert und funkelt, das wäre doch schon schön, ne? Und ich sah mich gedanklich schon flanieren am Bodensee mit neuen Ohrringen oder einem schönen Ring am Finger und habe mich da so richtig drauf gefreut. Und ich weiß noch, ein paar Tage vor dem Hochzeitstag kam er ganz aufgeregt und hat gesagt, ja, dein Geschenk ist im Zoll, im Schweizer Zoll. Dann dachte ich so, oh, da hat er sich aber nicht lumpen lassen. Und meine Vorfreude stieg und ja, dann war der große Tag da. Und er kam runter und sagte, ich hol dir jetzt deine Geschenke. Und ich dachte, ach, gleich mehrere, wie schön, ja. Und er rannte in die Garage und ich fragte mich noch so, warum hat er die in der Garage, ne? Und dann zog er einen riesengroßen, schweren Karton durchs Haus, ne, mit hochrotem Kopf, so schwer war der. Und machte den auf und dann war so dieses Styroporzeug da oben drauf, was man so kennt. Und er war so aufgeregt und sagte, pack aus. Und ich dachte noch so, also für ein paar Diamantohrringe ist das eine echt große Kiste. Ne?
Und du wolltest Ohrringe?
Ja, ich sagte doch, etwas, was glitzert und funkelt. Ja. Und ich wischte so dieses Styroporzeug zur Seite. Ja, und da lag es vor mir. Ein neuer Satz Chromfelgen für meinen VW-Bus.
Hast du dich ein bisschen gefreut?
Ja.
Offensichtlich bedeutete das Auto dir ja doch einiges.
Ja. Er hat dann nochmal drei andere Kartons geholt. Also in jedem Karton war eine Chromfelge. Ne? Und dann dachte ich so, ja, es glitzert und funkelt. Aber man kann offensichtlich sehr unterschiedliche Vorstellungen davon haben. Und Ja, dann haben wir das auch gleich, haben wir die gleich montiert und drauf gemacht und so. Und er hatte so eine Freude, was ja auch schön war anzusehen. Ne? Mhm. Und dann sagte ich so, komm, dann lass uns doch gleich in die Waschanlage fahren, damit das Auto auch sauber ist, wenn wir jetzt schon so schöne glitzernde Felgen haben. Und dann guckt er mich so völlig fassungslos an und sagt, du, nee, also du kannst jetzt mit dem Auto nicht mehr in die Waschanlage fahren. Dann sage ich, warum? Dann sagt er, also mit den Felgen kann man doch nicht in die Waschanlage. Du musst dein Auto ab jetzt von immer von Hand waschen.
Was du dann auch gemacht hast.
Ja.
Aber heutzutage ist die Reinigung doch so. Eigentlich schon, dass man denken würde,
nein,
das müsste.
Nein, gehen, das ist, man muss ja in so eine Schiene fahren, ne?
Okay.
Und diese Schiene verkratzt die Felgen. Und das ging halt irgendwie nicht. Ne? Also, es war dann das Beiwerk, das Beigeschenk zum Hochzeitstag, dass ich dann die nächsten 10 Jahre das Auto von Hand waschen musste.
Okay, ich meine, es war erst der erste Hochzeitstag. Du warst also jetzt nicht wütend, oder?
Nein.
Es war jetzt kein Fall.
Wir lachen da heute noch drüber und schau mal, ich hätte ja nichts zum Erzählen. Ja.
Also es war kein Fall für Versöhnungssex
nein,
oder so weiter.
Nein.
Der aus irgendeinem Grunde funktioniert, oder?
Versöhnungssex. Ja, total. Ich würde manchmal auch selber gerne Streit anzetteln, nur um welchen zu haben.
Und klappt's?
Nee, man kann mit meinem Partner leider nicht so gut streiten.
Oh, aber du hast ihm doch bestimmt beigebracht mittlerweile, wie man richtig streitet.
Ja, aber der ist energetisch einfach nicht der Typ dafür. Ja.
Das heißt, also an dem prallt alles ab, der wird nicht laut.
Nee, ich habe den tatsächlich noch nie laut werden hören. Das ist ein Mensch mit einer ganz feinen Energie, der so in sich ruht und den bringt einfach nichts aus der Ruhe. Mhm. Und es ist egal, womit ich ankomme, der geht mit so einer Grundpositivität und Erdung durchs Leben. Mhm. Und ich sage mal, ich glaube, es ist der einzige Mensch, der mich auch auf längere Zeit erträgt. Also wir ergänzen uns sehr gut in vielen Dingen.
Das ist das Wichtigste. Es ist ja auch gar nicht so leicht, wahrscheinlich damit einer zusammenzuleben, die alles weiß, wie es theoretisch richtig sein müsste, oder? Die diese ganzen Tricks drauf hat. Wie einfach ist es für dich, all das, was du predigst, auch selber in deinem Leben anzuwenden?
Ja.
Von Psychotherapeuten wissen wir, dass das zwei unterschiedliche Welten sind. Ich kann anderen Menschen helfen, aber ich selber bin nicht in der Lage, das anzuwenden. Es ist das Normalste von der Welt. Wie ist es bei dir?
Das Lustige ist ja, dass viele immer glauben, dass bei uns Sexologen zu Hause immer die Halligalli-Drecksau-Party abgeht.
Gib mir Tiernamen.
Ja. Da sind immer Vorstellungen in den Köpfen der Menschen. Und ich bin da aber ganz ehrlich. Also bei mir ist das wie bei jedem anderen normalen Menschen. Auch wenn ich nicht anwende, was ich in Anführungszeichen predige, dann findet mein Sexleben auch nicht statt. Ich bin auch nur ein Mensch, ne? Und mit dem Unternehmen, was ich führe und so viel, wie ich am Rumreisen bin, auch ich muss meine Paarzeit aktiv einplanen, damit sie passiert. Mhm. Das ist bei uns nicht anders.
Also gerade wenn Kinder im Hause sind oder so weiter, dann muss man manchmal auch planen.
Ja,
das ist einfach
absolut.
So, ne? Also die Kritik ist ja immer irgendwie das, Moment mal, so etwas Romantisches, was aus einem Gefühl entstehen soll, einer natürlich entstehenden Lust. Sowas darf man doch nicht planen. Hm. Du sagst dazu, no.
Also,
plant, wenn es nicht anders geht.
Ja, plant, absolut. Ja, es heißt ja nicht, dass man, wenn man Sexdates ausmacht, ich finde das Wort eben übrigens, da darf man sich auch was anderes für einfallen lassen.
Ich finde, Sexdates klingt immer wie mit jemandem außer Haus. Ich finde, Sexdate klingt nicht wie der eigene Partner. Wenn ich ein paar Sexdates ausmache. Also.
Ja, es hört sich komisch an. Aber ich finde, man muss einfach Paarzeit einplanen. Ob dann Sexualität stattfindet oder nicht, sei mal dahingestellt. Ne? Das muss ja auch nicht. Aber es ist wichtig für jedes Paar, vor allen Dingen im Familienkontext, dass sie sich Zeit für sich einräumen, wo sie wirklich nur Mann und Frau oder in welcher Konstellation auch immer sie zusammenleben. Ne? Die Steuererklärung, der Kindergeburtstag, das Kuchenbuffet, die Impftermine, die Elternabende, einfach alles draußen bleibt und wir wirklich nur als Mann und Frau oder als Paar in diesen Raum, in diesen Zeitraum eintreten, um uns einfach mal wieder als Mann und Frau begegnen zu können. Mhm. Und nicht als Eltern, vielleicht auch nicht als Arbeitskollegen oder als Familienmanager, sondern wirklich auf partnerschaftlicher Ebene. Und was daraus entsteht, das darf ja jeder für sich selbst entscheiden. Aber es ist einfach Raum für Lust da, der im Alltag nicht entsteht. Der größte Irrglaube ist, zu glauben, dass Sex oder eine erfüllte Sexualität vom Himmel fällt, abends zwischen Netflix und auf dem Handy Gedaddel, ne?
Gut, wenn man so jung ist und noch keine Kinder hat, dann fällt sie schon oft vom Himmel.
Ja, also, am Anfang ist das auch total leicht, aber wenn man einen Alltag miteinander hat, dann passiert das definitiv nicht mehr.
Nein.
Bei ganz vielen.
Ja. Und dann gilt es auch ein paar Dinge einfach auch sich klar zu machen, wie zum Beispiel, wenn man sich jetzt also wieder ein bisschen näher kommen will, wenn man sein Sexleben dann wieder aktivieren möchte, es müssen nicht beide sofort Lust haben.
Nee.
Stattdessen, was empfiehlst du?
Ja, der Hunger kommt auch oft beim Essen.
Wieder der Schnack. Gegessen wird zu Hause. Wie heißt es, der Appetit, den holt man sich draußen, gegessen wird zu Hause.
Ja, das darf auch jeder für sich selbst entscheiden. Ja, aber es ist, wir haben ja ganz oft eine Lustdifferenz in der Partnerschaft. Ja? Also ein Partner hat mehr Lust, der andere hat weniger Lust. Und da prallen natürlich zwei Welten aufeinander. Und da ist es wichtig, dass man zum einen Verständnis füreinander schafft, und zwar indem man, jetzt hole ich wieder die Brille raus, indem man versucht, die Welt durch die Brille des Partners mal zu sehen. Und zum anderen ist es auch sehr wichtig, Raum für Nähe zu schaffen und dass das nicht gleich penetrativer Verkehr bedeutet. Ja, also viele glauben auch immer, Sex ist gleich Geschlechtsverkehr. Das ist es aber nicht. Ja, Sexualität hat so viele Facetten und ich arbeite da gerne mit einer Skalierungsmethode bei mir in der Praxis, mit der Lustpyramide, die einfach verschiedene Abstufungen hat. Von Nähe in Form von Kuscheln, Gesprächen, ja, vielleicht zusammen Musik hören, vielleicht auch ein bisschen tanzen oder so. Ja, das ist die erste Stufe. Die zweite Stufe ist dann eigentlich wie die erste Stufe, nur nackt. Ja, man kann auch nackt kuscheln, sich massieren, vielleicht ein Bad nehmen. Das hat aber per se noch nichts mit Geschlechtsverkehr zu tun. Ja. Und Geschlechtsverkehr gibt es erst auf der dritten Stufe. Vielleicht ist ein Höhepunkt dabei, vielleicht auch nicht. Und die Stufe 4 der Pyramide ist dann, lass uns was Neues ausprobieren. Ja. Und dieses Stufenmodell ist gerade für den Partner mit weniger Lust ein ganz tolles Tool, um zu sagen, wenn der Partner ankommt und signalisiert, dass er gerne Sex haben möchte, schau mal, ich bin noch nicht so weit oder ich kann jetzt gerade nicht leisten, was du von mir möchtest. Aber schau mal, diese Stufe ist mir möglich.
Okay. Ja?
Vielleicht können wir miteinander kuscheln oder vielleicht können wir uns gegenseitig massieren und dann lass einfach mal schauen, was kommt. Ja?
Wobei massieren, finde ich, so gar nichts irgendwie auch mit Sexualität irgendwie so zu tun hat.
Oh, es gibt
Streicheln, finde ich, ist was anderes.
Es gibt seriöse Massagen und unseriöse.
Du hast recht. Es kommt darauf an, wo man massiert. Ich habe sofort an den Rücken gedacht und an den Nacken und denke nur irgendwie, ja, okay, gut, das ist zwar total angenehm und wahnsinnig schön, aber ist das auch lustfördernd? Aber du hast recht.
Es ist bei uns der Running Gag in der Partnerschaft. Ne? Wenn es um Thema Massage geht, dann wird immer gefragt, welche Form hättest du gerne, seriös oder unseriös?
mit Happy End oder ohne Happy End?
Ja, und das ist einfach ein schönes Modell, weil der Partner mit weniger Lust tendiert dazu, aus Gewohnheit, ne, weil er so in der Überforderung drin ist, immer abzulehnen. Sagen, nein, ich habe jetzt keine Lust, ich will nicht, lass mich in Ruhe. Ja? Und das ist für den Partner mit mehr Lust natürlich eine ganz schwierige Sache, weil der kreist wieder Hund um den Knochen und der weiß nie, wann er denn mal zum Zuge kommt, wann er denn mal dran ist. Ne? Und für den Partner mit weniger Lust ist das eine massive Verantwortung, die auf seinen Schultern lastet, weil er oder sie ist ja verantwortlich dafür, ob Sexualität stattfindet oder nicht. Und gerade bei einer Lustdifferenz ist es so wichtig, sich beide Seiten der Medaille anzuschauen, weil da leiden wirklich immer beide Partner. Und mit dieser Lustpyramide ist das einfach eine schöne Möglichkeit, um eine Form von Nähe darzustellen oder zu ermöglichen, die nicht überfordert.
Ja.
Und aber auch so, dass man nicht gleich in die Ablehnung gehen muss und gar nichts stattfindet.
Und wo die Möglichkeit besteht, wenn ich Stufe 2 mache,
genau,
dass ich dann plötzlich, während ich in Stufe 2 bin, dann doch Lust bekomme auf Stufe 3.
Genau, es gibt ja verschiedene Erregungstypen. Der eine ist ein spontaner Erregungstyp. Ja, bei dem ist die Lust einfach da und der kann loslegen. Und beim anderen kommt die Lust eben erst im Tun, so wie der Hunger beim Essen kommt. Ja? Und da verbaut man sich auch ganz viel, wenn man kategorisch jede Form von Nähe ablehnt. Ja?
Du hast gerade Tanzen erwähnt. Ja. Es gibt eine Sache, die deine Sexualität für immer verändert hat.
Ja, für immer.
Hast du geschrieben? Und zwar ist das ein Tanz,
ja,
von dem ich noch nie gehört hatte.
Bachata.
Bachata. Oh. Aber es ist ja der Bachata Sensual.
Ja, ja.
Okay, wo bist du dem begegnet, das erste Mal?
In der Tanzschule bei mir zu Hause. Ich wollte da eigentlich gar nicht hin. Und ich hatte zu der Zeit eine Freundin, der ging es nicht so gut. Und dann habe ich zu der gesagt, Mensch, jetzt lass uns einfach mal was machen, was wir noch nie gemacht haben. Und wir gehen da jetzt hin. Und ich fand das eigentlich ganz furchtbar zu dem Zeitpunkt, die Vorstellung, andere Menschen überhaupt so nah an mich ranzulassen und anzufassen. Also alleine schon in Tanzhaltung, das war mir zu dem Zeitpunkt noch richtig zu viel.
Also es ist schon so Pärchentanz auch.
Ja, ja.
Also Männer
ja, ja.
tanzen mit Frauen
genau.
in der Regel.
Genau.
Und wenn es nicht anders geht, tanzen halt Frauen mit Frauen.
Ja, ja.
Aber
genau.
okay, aber ihr seid zusammen dahin gegangen,
genau, wir
ohne
sind da
Kerle.
Zusammen. Ja, wir mhm. sind alleine dorthin. Es ist in den Tanzschulen auch immer so, dass man da Partner einfach findet. Es gibt sowieso immer einen Partnerwechsel. Und ja, da habe ich mich in diese Art von Tanz verliebt. Ich fand das einfach so schön, dieses Gefühl von Freiheit. Ich hatte ein unheimliches Gefühl von Freiheit und ich konnte meinen Kopf so gut ausschalten dabei. Und natürlich konnte ich das nicht von Anfang an. Ne? Also ich habe das erste halbe Jahr ausgesehen wie so ein Lauch, der sich im Kreis dreht. Wirklich, es war nicht schön mit anzusehen, aber es hat Spaß gemacht. Und das kam dann aber. Also wenn man da dran bleibt, kommt man da sehr schnell rein. Und ja, das hat mich dann richtig gepackt. Ich war dann ganz verrückt, bin von Festival zu Festival geflogen auch. Und
Bachata-Festivals.
Ja, Bachata-Festivals.
Aber was ist denn das für eine Art Tanz? Also wir alle kennen Stehblues.
Ja.
Da reibt man sich ja doch durchaus schon aneinander.
Ja.
Teilweise. Aber warum hat dieser Bachata gerade deine Sexualität für immer verändert?
Weil man dort sehr fluide Bewegungen macht. Ja, also man setzt die Hüfte sehr stark ein. Man bewegt den Oberkörper auch isoliert von der Hüfte und der ganze Körper wird eigentlich in Wellenbewegungen versetzt. Und das ist was, was deine Energie total in Fluss bringt, auch deine Sexualenergie, die fließt dann frei und du kommst so richtig in Kontakt mit deiner eigenen Weiblichkeit, ob du willst oder nicht. Ja? Mhm. Und das ist was, das hat mir zu dem Zeitpunkt noch sehr gefehlt in meinem Leben, weil ich war immer sehr buschikos unterwegs, ne? Also ich war, ja, total. Ich war das Trommlermädchen. Ich habe jahrelang getrommelt und Schlagzeug gespielt. Ich war in der Feuerwehr. Ich habe meinen Motorradführerschein gemacht. Meine eigene Maschine hatte ich und bin mit den Jungs durch die Gegend gefahren, ne? Also ich war so der Buddy, der Kumpeltyp. Mhm. Ich war immer nur mit Jungs unterwegs und hatte so gar keine Berührungspunkte mit Weiblichkeit oder weiblichen Dingen. Und das hat der Bachata bei mir tatsächlich verändert, in Kontakt mit meinem Körper zu kommen, den ich damals noch gar nicht hatte. Und ja, meine Weiblichkeit so ein bisschen wachzurütteln.
Mhm.
Und heute bin ich da ja sehr fest verankert, würde ich mal sagen, in meiner Weiblichkeit. Ich habe das komplett für mich erschlossen. Und das war wirklich ein großer Baustein, der in meinem Leben noch gefehlt hat. Ja.
Mhm. Die Hüftacht ist eine Übung,
ja.
glaube ich, die du erwähnst. Wirkt das eigentlich auch bei Männern, der Bachata?
Ja,
also schon.
Ja,
also
natürlich.
Diese Wellenbewegung und
ja,
so.
Ja, auf jeden Fall. Ich übe diese Hüftacht auch in der Praxis mit den Männern.
Also man macht mit der Acht, beschreibt man so eine Hüfte.
Mit der Hüfte beschreibt man so eine Acht, meine
ja, ich.
Genau. Also das kann man sich vorstellen, wenn ich jetzt mal aus der männlichen Perspektive sehe, als hätte ich einen Faden am Penis, an dem ein Pinsel hängt und ein Blatt Papier liegt auf dem Boden und ich muss versuchen, mit der Hüfte, also durch das Kreisen, eine Acht auf das Papier zu malen. Ja? Und das bringt einfach die Energie in Fluss, das lockert die Muskulatur, das steigert die Durchblutung und das hat natürlich Einfluss auf zum Beispiel die Erektionsfähigkeit oder auch das Durchhaltevermögen in der Sexualität. Ja? Und wenn ich meinen Körper...
Der Fluss in, oder der die Fluss. Acht oder was?
Ja, die Bewegung, die ganze Bewegung der Hüfte,
ist es eine
Körpers.
Acht, die so auf der Seite liegt, wie so ein Unendlichzeichen?
Ja, wie so ein Unendlichzeichen.
Oder muss ich die Acht so vertikal machen? Denn das ist nicht so einfach.
Also es ist total egal. Also Hauptsache, du bewegst dich in irgendeiner Form. Dein Körper darf ins Fließen kommen. Ja? Mhm. Und auch Emotionen kommen dadurch in Fluss. Weil wenn wir starr und fest im Körper sind, und das sind ganz viele Menschen in ihrer Sexualität, Männer wie Frauen, wir haben eine harte Muskulatur, dann sorgt diese Starrheit und diese harte Muskulatur, die sorgt dafür, dass uns kritische Gedanken in den Kopf kommen. Ja? Weil wir haben immer so einen permanenten Abgleich zwischen unserem Geist und unserem Körper.
Mhm.
Ja? Und unser Geist produziert automatisch Gedanken, die zu unserem Körper passen und umgekehrt. Ja? Und wenn ich jetzt eine harte Muskulatur habe, dann
wenn ich den Geist bemühe, macht er das. Wenn ich den Geist nicht bemühe, dann kommen die Gedanken mit all ihrem negativen Shit-Potenzial
und kacken
uns voll sozusagen.
Die scheißen uns so richtig rein. Ja.
Also deswegen.
Genau. Und wenn ich starr bin in der Sexualität, eine feste Muskulatur habe, ist das ein Stresssignal für mein Gehirn. Ja? Und dann werden Gedanken produziert, die zu diesem Stresssignal passen. Das heißt, da kommen dann so Gedanken wie, oh Gott, ob ich heute wieder lang genug durchhalte? Ob ich überhaupt einen hochkriege? Oh, sieht der jetzt, wie meine Oberschenkel aussehen? Oder ob mein Bauch in der Position nicht zu dick aussieht? Also solche Gedanken, die kommen dann einfach automatisch. Und wenn ich meinen Körper in Bewegung halte und die Energie ins Fließen bringe, dann ist das einfach förderlich für das, was in meinem Kopf passiert. Und diese negativen Gedanken ploppen nicht so automatisiert auf.
Ja. Okay. Wie bringe ich noch die Energie zum Fließen außer der 8? Welche Übung gibt es noch?
Atmung. Bewegung und Atmung. Ganz tief in den Bauch atmen. Wir Erwachsenen tendieren dazu, viel in der Brust zu atmen. Ja. Kinder machen das noch ganz natürlich, die atmen ganz natürlich in den Bauch. Wir Erwachsenen sind vor allen Dingen darauf bedacht, unseren Ranzen immer schön einzuziehen, damit er nicht zu dick aussieht. Ne?
Ja.
Und dann passiert es natürlich, dass wir im Brustraum oben atmen. Ja. Und wenn wir uns das mal überlegen, wann atmen wir eigentlich im Brustraum? Immer dann, wenn wir unter Stress stehen, wenn wir davonlaufen wollen.
Ja? Wenn wir keine Puste haben.
Wenn wir keine Puste haben, wenn wir das mal in die Steinzeit übertragen, dann, wenn der Säbelzahntiger aus dem Busch gesprungen kommt. Ja,
das kommst du auch noch mit dem Säbelzahntiger.
Ja.
Der wird uns bis ans Ende der Welt verfolgen.
Ja,
oder?
Natürlich. Wir bereiten uns auf die Flucht vor. Ja? Unsere Muskulatur wird hart und wir arbeiten oben flach in der Brust, damit wir schnell davonlaufen können. Und wenn wir diese Verhaltensweisen in der Sexualität haben, dann produziert unser Körper alles, aber keine Lust, weil der ist dann einfach im Überlebensmodus unterwegs.
Ja. Ja.
Und deswegen können wir da ganz viel dazu beitragen, indem wir einfach unseren Körper weich und fluide und flexibel halten, in Bewegung kommen und tief in den Bauch atmen.
Erstaunlich, dass du wie so ein Lauch damals getanzt hast. Du hast ja sogar Leistungssport gemacht.
Ja, aber da ist man ja sehr hart und sehr drahtig.
Ah,
ja.
Verstehe.
Ja, Geräteturnen.
Geräteturnen
ja,
hast du
ja
gemacht.
Ja. Sprung und Stufenbarren und so, da ist man sehr hart und drahtig. Ja.
Also du hast das Nervensystem jetzt natürlich auch schon angesprochen. Wir brauchen den Grundtonus, so lautet das Fachwort. Wir wollen keine Überspannung, wir wollen keine Unterspannung.
Genau.
Was wäre Überspannung zum Beispiel?
Ja, wenn ich ganz fest bin, wenn ich unter Strom stehe, total im Stress bin, 1000 Gedanken im Kopf habe, dann bin ich in der Überspannung.
Und
auch wenn ich Leistungsgedanken habe.
Und
ne?
Unterspannung, denn das klingt ja total entspannt.
Nee, das ist überhaupt nicht entspannt. Und in der Unterspannung bin ich, wenn ich nicht aus dem Quark komme, also wenn ich fast schon nicht mehr so richtig handlungsfähig bin und denke, oh, ich schaffe das sowieso nicht. Und wenn ich mich einfach auch nicht gut aufraffen kann, wenn ich prokrastiniere, Dinge vor mir herschiebe und wie so ein nasser Sack eigentlich bin, dann bin ich in der Unterspannung.
Mit welcher Übung bekomme ich meinen Grundtonus?
Ich glaube, das ist einmal diese tiefe Bauchatmung, die ich praktizieren darf. Ja, also ganz bewusst.
Zwerchfell entspannt.
Entspannen,
unten ins Zwerchfell entspannt.
Und ich finde es auch immer gut, den Körper einmal von oben nach unten durchzuscannen und zu schauen, wo habe ich denn Spannung in der Muskulatur. Weil wir haben ganz oft, du machst gerade diese Bewegung mit den Schultern. Ja, wir haben ganz oft die Schultern so minimal nur hochgezogen. Mhm. Ja. Wir haben auch oft Spannung in der Kiefermuskulatur. Ja. Wir beißen vielleicht die Zähne aufeinander, wenn wir so im Überwollen sind oder wenn wir im Stress sind. Und was ganz viele nicht wissen, unsere Kiefermuskulatur ist komplett neuronal vernetzt mit unserem Beckenboden. Das heißt, wenn ich Spannung im Kiefer habe, habe ich automatisch auch einen festen Beckenboden, was wieder die Durchblutung im Genitalbereich schwierig macht, was sich wieder auf die Lust, auf die Erregung, auf die Erektionsfähigkeit auch auswirkt. Ja? Also einfach schauen, dass wir im Kiefer locker sind, die Zunge vom Gaumen lösen und den Blick in die Ferne schweifen lassen, tief in den Bauch atmen und uns einfach mal so richtig schön locker machen.
Und küssen alleine, reicht das auch schon? Um
Lust
den Kiefer zu lockern? Nein, um den Kiefer zu lockern.
Küssen ist super, ja.
Nein, da passiert ja ganz viel, das wissen wir ja. Alles Mögliche, aber für den Kiefer ist das wahrscheinlich zu wenig Bewegung dann, ne?
Ich weiß, worauf du hinaus willst.
Ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus will.
Nein, weißt du nicht?
Nein.
Ach, spannend. Ja, ich habe nämlich ein Kapitel in meinem Buch geschrieben. Das heißt, an einem Blowjob ist noch niemand gestorben.
Das ist richtig.
Ja, und da geht es, also das ist natürlich ein sehr provokanter eine sehr provokante Kapitelüberschrift. Ne? Aber da beschreibe ich das eben auch. Das hat meine Professorin, hat das immer so nett gesagt, ne? Dass jetzt der Oralverkehr an sich für eine Frau gar nicht so verkehrt ist, weil dadurch einfach die Kiefermuskulatur massiv entspannt wird. Ja, weil du machst ja den Mund sehr weit auf, da löst sich die Spannung und die Spannung im Beckenboden löst sich parallel dazu.
Es sei denn, du hakst dir deinen Kiefer aus.
Ja, gut, einen Boa-Konstriktor solltest du jetzt nicht machen, das ist dann blöd. Ne?
Aus dem Bekanntenkreis ist das mal passiert.
Ehrlich?
Ohne Witz. Und die hat dann versucht, den Krankenwagen zu rufen.
Oh.
Genau, und sie wohnte, also zu dem Zeitpunkt war sie in Karlsruhe in der Nuitzstraße. Und jetzt sag mal mit einem ausgerenkten Kiefer das Wort Nuitz. Es geht fast nicht.
Schande, die Arme.
Das ist eine echte Geschichte.
Ja.
Also,
hat sie was zu erzählen?
Du siehst also heute noch, 30 Jahre später, erzählt hier jemand aus dem Bekanntenkreis diese Geschichte.
Ja.
Okay, also, aber das bringt tatsächlich auch Energien wieder zum Fließen. Das entspannt.
Das Entspannen des Kiefers, ja, tatsächlich.
Okay, ja. Ja, du hattest geschrieben davon auch im Zusammenhang, dass man nicht immer Gegenleistung erwarten soll. Ja, also manchmal, oder es ist sogar das Allerbeste, dem Partner etwas Gutes zu tun. Aber auch einfach nur, um jemandem etwas Gutes zu tun. Auch da wieder Erwartungshaltung. Ja. Nicht etwas als Gegenleistung erwarten.
Ja, genau. Dieses absichtslose Geben. Ich bin der Meinung, das praktizieren wir in unserer Gesellschaft in jeglichen Lebensbereichen viel zu wenig, nicht nur im Beziehungskontext, ja, sondern einfach geben, ohne zu erwarten. Weil ich der Mensch sein möchte oder der Mensch bin, der ich gerne sein möchte. Ja, und nicht, weil ich auf die Bestätigung von meinem Gegenüber warte, sondern einfach, weil ich von Herzen gerne gebe. Und ich sage auch immer, wenn ich wirklich von Herzen gebe, kommt das, was ich gebe, sowieso automatisch zurück in irgendeiner Form.
Mhm.
Ja. Aber das finde ich einen schönen Grundgedanken. Ja, einfach mal geben.
Wenn wir nochmal zum Nervensystem zurückkommen, Mental Load ist das Wort, das Stichwort quasi unserer Zeit. Ganz viele Frauen natürlich überwiegend leiden einfach darunter.
Ja.
Und das wirkt sich auch auf die Lust beim Sex, Lust auf Sex aus.
Mhm.
Was passiert bei Mental Load?
Ja.
Wenn ich also als Frau permanent die meisten täglichen Dinge bei uns im Haushalt erledigen muss, wenn es an mir hängen bleibt.
Ja.
Was passiert dann?
Ja, das erlebe ich immer wieder in der Praxis, dass da einfach keine Gleichwertigkeit in vielen Beziehungen herrscht und dass es auch heutzutage immer noch selbstverständlich ist, dass Frauen gewisse Aufgaben übernehmen, ja, weil das einfach Frauensachen sind. Und
genau, waschen, kochen, am Ende bleibt es oft bei Frauen hängen.
Genau.
Also nicht überall, um Gottes
Willen. Nein, nicht überall, kein Schubladendenken. Ja, natürlich.
Aber ich sage mal so, wenn wir aber von einer Mehrheit ausgehen müssen, dann bleibt es bei den Frauen hängen.
Also ich bin gar kein Freund von Schubladendenken. Ich erzähle jetzt nur das, was ich einfach immer wieder sehe im Praxisalltag.
Ja, genau.
Und das ist die Tatsache, dass viele Frauen mit ihrem Alltagsleben einfach komplett überfordert sind, weil die Männer sich nicht in der Verantwortung sehen, gewisse Dinge zu übernehmen. Ja. Und dann höre ich solche Aussagen wie, ja, mit dem Impfausweis, also meine Frau kennt sich da besser aus. Und dann sage ich immer, also welcher Teil deines Penis hindert dich denn daran, dieses kleine gelbe Büchlein aufzuschlagen und dich da mal reinzulesen?
Ja, ich glaube, der obere.
Und da häufen sich einfach viele Dinge, die dazu führen, dass die Frau sich in der permanenten Verantwortung sieht und einfach diesen Druck, alle Fäden in der Hand haben zu müssen, die Entscheidungen selber zu fällen für alle, für dieses gesamte Familienunternehmen, die zerbrechen einfach in vielerlei Hinsicht daran. Und das wirkt sich natürlich 1:1 auf das Nervensystem aus. Diese Frauen sind generell in der Überspannung, in der Überforderung, was es wiederum verhindert, dass Lust entstehen kann.
Du hast ja auch geschrieben, bei Mental Load werden Frauen dazu genötigt, wenn du willst, zu männlich zu agieren, nämlich diese Aufgaben teilweise auch alleine erledigen, führt dazu, dass sie zu männlich agieren und sie verlieren dann sozusagen den Bezug zu ihrem weiblichen Anteil.
Ja, weil sie immer im Übertun sind und dann spielt ja auch Perfektionismus da auch noch eine große Rolle. Ne? Wir Frauen wollen ja auch immer alles ganz besonders gut machen.
Ja.
Und man muss aber auch dazu sagen, ich muss ja auch die Männer mal in Schutz nehmen. Ne?
Ja.
Die Männer können es uns an vielen Stellen auch gar nicht recht machen. Guck mal, wie er grinst.
Schön, dass du das sagst.
Ja, weil wir Frauen, wir können das ja eh am besten. Ne? Und es fällt ganz vielen Frauen schwer, mal alle, nennen wir es alle fünfe gerade? Alle fünf oder alle neun?
Alle fünfe gerade sein lassen.
Alle fünfe gerade sein zu lassen. Ja. Und wenn der Mann etwas tut, es ihn dann auf seine Weise machen zu lassen. Und dann ist es vielleicht nicht so perfekt, wie wenn wir das selbst gemacht hätten. Aber es ist gemacht. Und ja. Ich kann mich da gar nicht rausnehmen. Ne? Also ich will gar nicht mit dem Finger auf andere zeigen. Ich bin da selber viele Jahre so tief drin gesteckt. Mir konnte es niemand recht machen. Keiner hat es so gut gemacht wie ich. Und
ja.
Wir dürfen lernen, dass nicht immer alles perfekt sein muss. Wir dürfen lernen, Abstriche zu machen.
Mein Lieblingssatz, das Leben will nicht, dass du perfekt bist.
Nee. Es macht gar keinen Sinn auch. Ja. Ne? Und das ist doch so schön, wenn ich einfach einen Abend mit meinen Freundinnen weggehen kann und ich komme nach Hause, die Küche ist vielleicht nicht so aufgeräumt. Oder in meinem Fall, das Kind wurde vielleicht auch mal im Schlafanzug in den Kindergarten gebracht, weil der Mann den Unterschied nicht erkannt hat. Aber es war im Kindergarten, ja, und okay. Ich konnte in der Zeit was anderes machen.
Okay, er hat dann damit aber auch seine männliche Energie gezeigt, verstehst du das?
Und, Nee, da möchte ich jetzt mal einhaken, ja. Es geht ja nicht darum, Dinge einfach zu erledigen, die Mutti einem aufträgt, ja, sondern es geht prinzipiell darum, die Verantwortung zu teilen, gleichberechtigt, auf Augenhöhe und selbst auch die Dinge zu sehen und anzupacken. Ja.
Und das führt dann aber auch dazu, dass quasi, wenn geteilt wird und Männer auch mithelfen, dass die...
Nein, aber
was denn?
Die dürfen nicht helfen.
Danke.
Die sollen nicht helfen. Nein. Die sollen selber proaktiv machen. Frauen wollen keine Hilfe. Frauen wollen einen Partner, der auf Augenhöhe die Dinge sieht.
Denn erst dann, wenn Männer quasi ihre männliche Energie zeigen, dann können die Frauen in ihrer weiblichen Energie sein. Und dann entsteht diese Beziehungsdynamik, hast du auf jeden Fall geschrieben,
die gut tut.
Und dann fließen auch die richtigen Energien. Beschreib noch einmal ganz kurz, was ist männliche und was ist eben aber auch weibliche Energie?
Ja, die männliche, also ich will natürlich sagen, jeder von uns hat diese Anteile in sich. Ne? Mhm. Und viele Feministinnen würden das jetzt vielleicht ganz anders sehen als ich. Ja, das hört man heutzutage nicht mehr so gerne. Aber ich vertrete einfach die Ansicht, dass jeder Mensch beide Energien in sich hat und die dürfen in jedem einfach in einem schönen Gleichklang fließen und gleichwertig fließen. Und die männliche Energie, das sind zum Beispiel Dinge proaktiv angehen, vorausplanen, handeln. Ja, auch so ein bisschen das Beschützerische und ich sorge mich, ich kümmere mich. Ja. Okay. Und das gibt uns Frauen, das gibt der weiblichen Energie wieder Sicherheit. Ja. Dieses, ich kann mich fallen lassen, ich kann empfangen, ich kann weich sein und ich kann mich hingeben.
Ja. Wirklich ein sehr traditionelles
Rollenbild. Sehr traditionell. Ne? Ich möchte nicht sagen, guck mal, ich möchte nicht sagen, dass Männer nicht genauso diese weibliche Energie in sich haben und Frauen nicht die männliche. Das darf überall gleichwertig sein. Nur ich bin der Meinung, es muss einfach gleichermaßen fließen. Damit wir eingenordet sind. Weißt du, verstehst du, was ich meine?
Total.
Ja, das soll auf gar keinen Fall heißen, dass die Frauen in die passive Empfangenrolle gedrängt werden. Auf gar keinen Fall. Ja, das möchte ich ganz klar sagen. Also da spreche ich mich auch sehr dafür aus, dass gerade wenn ich das jetzt in der Sexualaufklärung in der Schule mitbekomme, ne, also auch da wird heute noch erzählt, der Penis dringt in die Vagina ein, als wäre die Vagina ein passives Organ, das einfach nur da ist, um hinzuliegen und zu empfangen. Das ist so nicht.
Wie formuliert man es besser im Schulbuch?
Die Vagina kann sich aktiv dazu entscheiden, aufzunehmen. Das ist ein Muskelschlauch, den man einsetzen kann. Ja? Und das hat nichts mehr mit passivem Empfangen zu tun, wie das heutzutage so gerne noch geschult wird. Also meine beiden Töchter hatten gerade erst Aufklärungsunterricht. Da kann ich nur mit den Ohren schlackern. Ja?
Ach wirklich?
Ja, es ist einfach, man muss aber auch ganz klar sagen, uns fehlen die Mittel im Land. Ja? Die Lehrer werden häufig alleine gelassen. Und der Aufklärungsunterricht heute, der gehört wirklich überholt. Tatsächlich.
Also den hättest du eigentlich machen können bei euch in der Schule.
Du hättest
es anbieten können, in der Schule bei euch
zu machen. Auf gar keinen Fall. Nicht in der Schule, weil ich auf gar keinen Fall mit den Eltern zu tun haben möchte, die dann mit den Beschwerdebriefen kommen, was ich den Kindern da erzählt habe. Bloß nicht. Nein, aber die Kinder lernen in der Schule, wie Sexualität mechanisch funktioniert, wie Krankheiten entstehen, wie Schwangerschaften entstehen und wie man sie vermeidet. Ja. Aber sie lernen nichts darüber, wie sie in Kontakt mit ihrer eigenen Lust kommen, was es eigentlich bedeutet, lustvoll zu sein, den Bezug zum eigenen Körper, emotionale Kompetenz, Beziehungskompetenz, die Lust meines Partners, des anderen Geschlechts. Ja, also da wird überhaupt kein Nährboden für geschaffen. Und das sind so viele, das sind Dinge, also Trigonometrie können die 1:1, wenn die aus der Schule kommen. Aber wenn die erste Beziehungskrise vor der Haustür steht, das bringt uns niemand bei.
Hast du mit deinen Töchtern auch dann schon weiterführenden Unterricht zu Hause gemacht?
Ah, aber logisch.
Schon.
Aber logisch.
Also
nicht Unterricht.
Die dann auch so
ja,
richtig.
Natürlich.
Gut, die wissen ja, was Mama macht. Also
ja, wir sprechen da tatsächlich, wir sprechen über Sexualität beim Abendessen wie über den Einkauf im Supermarkt gestern Abend. Und das ist was, was ich mir für jeden Haushalt wünsche. Weil ich immer sage, wir als Eltern legen den Grundstein dafür, wie unsere Kinder später mit ihrer Partnerschaft umgehen, wie offen sie auch mit ihrer Sexualität umgehen, ob sie Dinge hinnehmen, die sie vielleicht gar nicht glücklich machen und Dinge akzeptieren und über sich ergehen lassen oder ob sie sagen, ich bin in der Lage, meine Sexualität frei zu gestalten.
Ja.
Ja, das ist die Verantwortung, die wir als Eltern tragen, wo wir als Vorbild fungieren. Und das Ding ist aber, uns hat es ja auch keiner beigebracht. Ne? Ich sage immer, diese Scham, die mit dem Thema Sexualität einhergeht, das ist eine transgenerationale Scham, die von Generation zu Generation weiter vererbt und vermittelt wird. Und das ist so das, was ich als meine Aufgabe auf dieser Welt sehe, meine Lebensaufgabe. Ich möchte einfach, dass wir diesen Teppich aus Scham, der über dem Thema Sexualität liegt, endlich lüften.
Und dann kann man den Leuten auch den Tipp geben, stöhnt beim Sex.
Oh ja, unbedingt.
Warum sollten wir beim Sex stöhnen?
So laut, wie es geht.
Warum?
Na, es gibt natürlich Stöhnen und Stöhnen. Ne?
Ja, okay, ich meine das Stöhnen.
Ja, wenn wir jetzt mal das Stöhnen in einem dieser Pornos nehmen, ja, das ist kein förderliches Stöhnen. Das ist ein performtes Stöhnen, was viel im Kopf produziert wird. Also so ein ganz festes Stöhnen. Soll ich das vormachen?
Oder? Wenn du willst, ja, gerne.
Also wenn ich zum Beispiel in diesen Pornos. Ne?
Es gibt ja auch so ein Porno-Karaoke in Berlin zum Beispiel.
Echt jetzt?
Da war eine Freundin von mir, war mal da. Ja. Da kriegst du so einen, ich glaube, so einen alten Sexfilm aus den 70ern vorgespielt. Und du musst dann halt das Karaoke dazu machen und darfst dann das stöhnen oder irgendwie, hey, du geile Sau. Und was auch immer man dann so sagt, das machen sie dann. Porno-Karaoke.
Aber also.
Jetzt wird ja auch warm, oder? Jetzt ziehst du dich aus.
Ja, jetzt wird mir auch warm, die Sonne scheint doch gerade rein hier. Gut. Ich bereite mich vor. Pass auf, ich sage, es gibt Stöhnen und Stöhnen. Ne? Also dieses performte Stöhnen, was wir in den Pornos immer sehen, das ist das, was wirklich ganz gepresst aus uns herauskommt, aus dem Kopf. Ja? Also dieses Ah, 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 Ah.
Ja.
Ja? Also das hört man, da ist Druck hinten dran.
Stimmt,
ne?
Entsteht im Kehlkopf.
Genau, und das ist kein förderliches Stöhnen. Ja? Und dieses Stöhnen, was einfach mit Loslassen zu tun hat, ja, also das ist eigentlich auch wie bei so einer Geburt, dieses Tönen, was von ganz tief unten herauskommt. Wie wenn man zum Beispiel gähnt, ganz lustvoll. Ja, das ist auch eine Form von Loslassen.
Gähnen ist ja auch Entspannung.
Ja,
man
genau.
Man gähnt ja,
genau.
Damit man entspannt.
Das ist ein Spannungsabbau. Mhm. Ja. Und das ist wirklich dieses ganz tief von unten, ich mach's kurz vor.
Ja.
Also dieses, also so ganz von unten herauf einfach. Ja? Mhm. Meine Kinder finden das jetzt bestimmt ganz toll, wenn sie das anhören und sagen, Mama, was hast du denn da wieder gemacht? Aber das wirkt sich im Prinzip auf den Vagusnerv aus. Ja? Das bringt unsere Stimmbänder so richtig schön in Schwingung. Und man hört das auch so. Das ist Loslassen.
Ja.
Das ist Loslassen, dass man hören kann.
Ja.
Das ist bei mir greifbar. Der ganze Körper entspannt sich und da geht es uns einfach gut.
Der Vagusnerv, der uns so viel Gutes tut.
Ja,
also weißt du, wenn wir den Vagusnerv aktivieren, können wir nichts Negatives denken.
Nee, ne?
Also das
nicht.
Ist ja das Tolle.
Ja, ja.
Oder kennen wir von der Dankbarkeit, wenn man also Sachen aufzählt, für die man dankbar ist, stimuliert man in dem Augenblick den Vagusnerv.
Genau.
Bedeutet auch, negative Gedanken haben in dem Augenblick keine Chance.
Ja.
Was das Tolle ist.
Was
also
das Tolle ist.
Dieser Nerv sollte noch viel mehr erforscht sein.
Ja.
Ja, und im Bewusstsein von uns Menschen sein.
Und den kann ich eben mit so vielen Methoden unterstützen. Einmal durch dieses grummelige Stöhnen von unten heraus, ja. Dann eben, wenn ich fluide in Bewegung bin, wenn ich den Mund öffne, in die Ferne schaue und den Kopf so leicht hin und her wiege. Siehst du, du machst schon mit mir mit gerade, ne?
Ja, natürlich,
ah, da geht's uns einfach gut.
Ja, und immer mal wieder fragen, einfach, was ist mit meinem Partner? Wir haben gehört von der Herzensbrille, mit der man es ganz anders sich selbst ermöglicht, das einzuschätzen, was der Partner sagt. Vielleicht ist es blöd, was er in dem Augenblick sagt, aber sagt es dann nicht, erkenne ich dann, weil er ein schlechter Mensch ist oder ein Arsch, sondern er hat gerade nichts anderes zur Verfügung. Genau. Weißt du, sein ganzes Verhaltenspotenzial kann er eben gerade nicht anders ausschöpfen, aber er gibt gerade sein Bestes. Das zu erkennen hilft natürlich auch. Ja. Es ist aber auch schön, auf sich selber mal zu gucken. Und du fragst ja auch in diesem Buch schon mal bewusst darüber den Gedanken gemacht, was du für ein Partner bist. Und dazu gibt es ein Gedankenexperiment.
Oh, ja.
Stell dir deine eigene Beerdigung vor.
Das ist eigentlich eine meiner Lieblingsübungen aus
was
dem Buch.
Was passiert dann?
Ja.
Was bewirkt dieses Experiment?
Ja, da sage ich eben, stell dir mal vor, du bist auf deiner eigenen Beerdigung und sitzt so in der letzten Reihe. Ja? Also du bist tot. Mhm. Ist blöd, ist aber so. Ja. Und dann kommt...
Ist blöd, hilft auch nichts mehr, sich jetzt darüber aufzuregen, weil Dinge, die du nicht mehr ändern kannst,
genau.
Ist einfach so.
Genau. Und dann steht dein Partner oder deine Partnerin auf und geht nach vorne und hält eine Rede über dich, wie du als Partner oder als Partnerin gewesen bist in deinem Leben. Ja. Und dann frag dich doch mal, was würde er oder sie zum jetzigen Zeitpunkt über dich erzählen? Und wie unterscheidet sich das zu dem, was du eigentlich hören möchtest? Also, was möchtest du hören, was der Mensch an deiner Seite über dich als Partner oder Partnerin erzählt? Wie möchtest du gewesen sein? Und das ist eine harte Übung. Also da muss man sich auch richtig Zeit für nehmen. Ich sage, man macht hier ein bisschen Musik an Kerzen, gläst einen Rotwein vielleicht oder ein Teechen.
Ja. Da muss man auch überlegen vor allem.
Da musst
das
du
ist
wirklich
auch ein bisschen
überlegen.
Anstrengend erstmal.
Das
ne?
ist anstrengend. Das kann, also ich habe geheult dabei. Als ich mache das tatsächlich, ich habe alles, was ich in diesem Buch empfehle, mache ich auch selbst immer und immer wieder. Und auch gerade diese Partner, diese Ich-bin-tot-Übung, ne, diese Trauerfeierübung, die mache ich so zweimal im Jahr, weil das einfach sich auch immer wieder verändert. Aber ich finde es so wichtig, eine Vorstellung davon zu haben, wie ich als Mensch in meiner Partnerschaft sein und wirken möchte. Und da auch immer wieder den Abgleich anzuschauen, wie bin ich denn tatsächlich?
Und warum hast du geweint? Über was konkret?
Weil mir an vielen Stellen aufgefallen ist, dass ich ganz schön scheiße war.
Zum Beispiel als...
Ja, ich habe ja vorhin schon erzählt, dass ich so überperfektionistisch war, ne? Und mir konnte es einfach keiner recht machen. Und ich war immer sehr überkritisch. Ich habe viel kritisiert in meiner Partnerschaft und es fiel mir selbst früher sehr schwer, die Herzensbrille aufzuhaben. Und heute bin ich ein ganz anderer Mensch.
Also, aber bist du wirklich?
Ja, ja. Ja. Schön. Also ich hab mich einmal so durch einen Fleischwolf gedreht. Das war nicht schön. Also Persönlichkeitsentwicklung ist immer schwer und hart. Du musst durch Dinge durch, du musst aus deiner Komfortzone raus. Ohne geht es nicht. Aber heute bin ich sehr fein mit mir, wie ich bin. Und ich kann heute wirklich in den Spiegel schauen und kann sagen, ja, so will ich auch sein. Und ich war früher einfach sehr unbewusst und habe auch Muster übernommen, Erziehungsmuster auch. Und dachte immer, die Dinge müssen auch so sein, wie ich sie gelernt habe. Und
nämlich zum Beispiel?
Ja, dass Abwertung oder eine Form von Abwertung was ganz Normales ist. Ja? Und das, ich habe Menschen viel abgewertet und bewertet auch.
Ja.
Sage ich ganz ehrlich, weil ich es so gelernt habe, ich wusste es nicht besser.
Wann wertet man Menschen ab?
Ja, in verschiedenen Kontexten. Ja, abwerten einmal im Sinne von, ich mache es eh besser als andere, du bist nicht so gut wie ich, du bist nicht gut genug. Ne? Aber ich meine, wer wertet denn ab? Eigentlich wertet man nur ab, wenn man sich selber nicht gut genug fühlt. Weil ein Mensch, der mit sich selbst im Reinen ist, der muss andere Menschen nicht klein machen, um selbst groß zu sein. Also das ist was, das würde mir heute nie wieder einfallen, mich so zu verhalten. Aber ich habe das gemacht und ich bin nicht stolz drauf. Aber auch das ist ein Teil meiner Entwicklungsgeschichte, meines Lebens, Und ich bin froh, aus diesen ganzen Fehlern, die ich gemacht habe, gelernt zu haben. Ja.
Das kann man sich abgewöhnen.
Und das natürlich, man kann immer an sich arbeiten. Ich habe zum Beispiel wirklich, wenn mein Mann die Spülmaschine eingeräumt hat, ich habe die laut zeternd wieder umgeräumt, weil er es nicht richtig gemacht hat. Also heute denke ich mir, scheiß doch drauf, wie die Gläser jetzt, also solange sie richtig rumstehen, ne?
Ja.
Und nicht mit Wasser verlaufen. Aber ist doch scheißegal, wie diese Spülmaschine eingeräumt ist. Hauptsache, sie ist eingeräumt. Ne?
Meine Frau räumt sie auch falsch ein, aber ich akzeptiere es, ich nehme es so hin. Ist es gut? Ja, ne?
Ja.
Ich nehme es hin. Also ich würde jetzt das nie verbessern wollen,
ja.
aber innerlich denke ich auch immer, oh Mann, mach's doch anders, dann ist das Ausräumen so viel lustiger und viel spaßiger.
Ich konnte das früher nicht. Ich konnte früher ganz schlecht Menschen einfach sein lassen, wie sie sind. Ich habe immer versucht zu verändern. Andere zu verändern, damit sie passender für mich sind. Wie bescheuert. Wie bescheuert eigentlich, ne? Weil der einzige Mensch, den du wirklich verändern kannst, bist du selbst.
Ja.
Und du darfst immer deine eigene Haltung, die darfst du verändern. Und dann nimmst du die Menschen um dich herum auch automatisch anders wahr. Mhm. Ich würde heute nie wieder auf die Idee kommen, jemanden verändern zu wollen.
Ja.
Völlig bescheuert, wirklich.
Du gibst Menschen ganz viele Tipps, wie sie ihr Liebesleben, ihre Sexualität bewusster gestalten können. Und vielleicht zum Schluss noch einen goldenen Tipp.
Sind wir schon fertig?
Ja.
Schade.
Ich weiß total. Aber auch wirklich ganz wichtig, das hast doch du für dich in deinem Leben irgendwann herausgefunden, die goldene Unterwäscheregel.
Ja, tatsächlich.
Wenn wir mal im Kleinen bleiben.
Ja, wenn wir mal im Kleinen bleiben, das ist echt eine schöne Sache. Ne? Ich sag mal, weg mit dem geht noch Schlüpper. Ja, den geht noch Schlüpper, den kennen wir alle. Ja, das ist der gerade noch geht, der ist noch irgendwie gut, da hängen schon Fäden raus. Und
ja, wir wertschätzen die Dinge halt noch, verstehst du? Das ist ja auch eine sehr positive Eigenschaft, wir Menschen, dass wir nicht unnötig schnell wegwerfen, sondern wir hängen halt auch an den Dingen.
Ja, aber weißt du, ein erotisches Geschenk, und jeder Mensch ist ein erotisches Geschenk, braucht auch eine exklusive Verpackung, sage ich immer, ja. Und auch da kann ich mich wieder nicht rausnehmen. Ich hatte Schlüpper an, ne? Jenseits von Gut und Böse. Also das war wirklich das Erbgut von der Oma so ungefähr, ne?
Mhm.
Und ich habe auch immer gedacht, sieht doch keiner, geht doch noch, ne?
Ja. Was ist, wenn es wirklich keiner sieht?
Trotzdem solltest du Unterwäsche tragen, die deinen Körper entsprechend, also was heißt solltest du, darfst du. Die deinen Körper entsprechend repräsentiert und die einfach dieses wunderschöne Geschenk auch schön verpackt. Und du gehst ganz anders durchs Leben, wenn du genau weißt, welches süße kleine Geheimnis sich unter deiner Kleidung verbirgt. Und jetzt grinst du breit, weil du dich fragst, was trägt sie denn gerade drunter?
Ich weiß, was sehr Hochwertiges mit Spitze, auf jeden Fall etwas, das dich gut fühlen lässt.
Etwas, was mich sehr gut fühlen lässt.
Also ich sehe quasi vor meinem geistigen Auge, was du trägst.
Ja, weil ich möchte das einfach nicht mehr für mich, dieses ich bin kein praktischer Alltagsgegenstand. Ich bin eine sexy Frau. Ich möchte gerne eine sexy Frau sein, die sich weiblich und wohlfühlt in ihrem Körper. Und dazu gehört für mich auch. Ich trage diese Wäsche nicht für meinen Partner oder für sonst wen, sondern nur für mich, weil ich es mir wert bin.
Ja.
Und weil ich, wenn ich mich abends ausziehe oder morgens anziehe, auch die Freude haben möchte. Ja, das finde ich heiß und so will ich heute durch den Tag gehen.
Ich lese gerade witzigerweise ein Buch, das heißt Wedding People, und da gibt es diese eine Szene, wo diese Frau nachts um 3 Uhr im Hotel in den Whirlpool geht, in ihrer Unterwäsche, denn sie hat gar keinen Bikini dabei.
Ja.
Und es steigt ein anderer Typ dazu und sie kommen beide ins Gespräch und sie geht dann irgendwann auf diesen Whirlpool und in dem Augenblick ist es ihr ganz unangenehm, weil sie ja in Unterwäsche in diesem Whirlpool war, was er nicht so schlimm findet. Und sie fragt sich dann auch, wo ist eigentlich der Unterschied? Ein Bikini bedeckt exakt die Teile, die auch meine Unterwäsche bedeckt. Und trotzdem ist Unterwäsche ein Aufreger, nicht akzeptiert, nur weil es ein anderer Stoff ist. Gute Frage,
und
oder?
Ich bin mir sehr sicher, dass dieser Mann nicht mal gemerkt hat, dass es Unterwäsche war und kein Bikini.
Doch, er hat es, glaube ich, gemerkt, aber er fand es völlig okay.
Ja,
also er hatte kein Problem damit.
Wo ist der Unterschied, ne?
Aber interessant, oder?
Ja,
Geh mal in Unterwäsche durch die Lobby oder aber auch im Bikini.
Ja.
Es sind Tag und Nacht.
Ja.
So groß ist der Unterschied.
Verrückt, oder?
Oder?
Ja.
Ich fand diese Fragestellung total interessant.
Ja.
So. Sonja, war ein großer Spaß, mit dir über ein paar kleine Aspekte aus diesem Riesenthema zu sprechen. Du hast geschrieben, wie wir ja auch mehr Nähe wieder in unsere Sexualität, in unsere Beziehungsalltag bringen. In diesem Buch, Der Elefant in meinem Bett.
In deinem Bett.
In deinem Bett. In meinem Bett. Ja, ist das gleich aber.
Ja, wir durften den Titel tatsächlich nicht nehmen, weil der schon besetzt war mit irgendeinem Film oder so, glaube ich. Deswegen haben wir in deinem Bett genommen, ja.
Verstehe.
Passt aber auch.
Dann danke dir dafür und bis die Tage.
Bis die Tage. Dankeschön.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Ein Zimmer für uns allein. Ein Safe Space, in dem sich Frauen unterschiedlicher Generationen austauschen. Das ist unser Podcast.
Also ich bin so ein richtiges Einhorn in dieser weißhaarig männerdominierten Branche der Logistik.
Mein Name ist Paula Lochte. Ich bin die Host von Ein Zimmer für uns allein, dem Podcast zum Instagram-Kanal Frauengeschichte. In der zweiten Staffel sprechen wir offen über Themen, die viele Frauen beschäftigen. Zum Beispiel fragen wir uns, warum werden Frauen in der Medizin immer noch schlechter behandelt als Männer? Oder wie führe ich als Frau ein Unternehmen?
Ich habe es tatsächlich am Anfang mal gedacht, als Frau muss man der bessere Mann sein in der Führung. Ja, so, und sich dann auch so ein bisschen anzugleichen. Und irgendwann habe ich dann gesagt, nee, das mache ich nicht mehr.
Und auch darum geht es. Was erleben Frauen in der Politik? Dafür habe ich mit Ricarda Lang von den Grünen gesprochen.
Ich hatte ja sehr stark immer Sorge, nicht ernst genommen zu werden, als zu links, zu jung, zu irgendwas zu gelten. Ne? Und habe deshalb ganz stark versucht, diese Teile von mir zu verstecken, zurückzudrehen, weniger davon zu machen. Und ich glaube, im Nachhinein habe ich sehr viel Zeit darin verbracht, zu zeigen, wer ich nicht bin. Und dabei auch manchmal so ein bisschen selbst aus dem Blick verloren, wer ich eigentlich bin.
Ab dem 15. Januar stellen wir im Frauengeschichte-Podcast Ein Zimmer für uns allein die Generationenfrage. Immer donnerstags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. A room for your voice and a space for your mind. Cause we need to make choices, our fates intertwined. We deserve independence, I'm not free. While any woman is unfree, not just a sentence.